Ganz herzlich willkommen zur Donnerstagsausgabe von Maidons Meinung von und mit Alfred Maidon.
Von auch.
Ja, ja von natürlich. Du bestimmst den Inhalt, über den wir sprechen, und heute möchtest du gerne über den S&P 500 sprechen.
Ich bestimme auch, wo die Kurse hingehen.
Oh, das wär's. Aber dann hast du in letzter Zeit ein schlechtes Heimchen bei Warta bewiesen.
Ja, das ist voll.
Okay, wir starten mit S&P 500. Warta kommt natürlich später. Das dritte Quartal endet heute. Letzter Handelstag. Heute wird natürlich nochmal gehandelt, auch der S&P. Aber wie lief es denn bisher in diesem eigentlich als schlechter Börsenmonat verschriebenen September?
Ja, das ist, was ist das Beste am September?
Das Beste, dass er heute endet.
Genau, ja, dass er heute vorbei ist. Ja, man sieht es ja hier, der September war jetzt kein guter Börsenmonat, ist auch kein guter Börsenmonat, sehen wir gleich noch. Das ganze Quartal war auch eher durchwachsen. Man sieht es ja auch hier, Quartalsanfang war hier, da ist unterm Strich nicht viel passiert. Einige Werte oder viele Werte im Technologiebereich sind sogar im Minus. Also ein durchwachsener Monat. Und das Problem, was wir jetzt seit einigen Tagen ja mal wieder haben, sind die Inflationssorgen, die uns begleiten werden, wohl noch eine ganze Zeit. Ich sag mal so, eher die Sorgen als weniger die Inflation, denn ich glaube nicht, ich gehöre zu der Gruppe von Leuten, die sagen, die Inflation ist nicht nachhaltig, sondern getrieben vor allem durch die Lieferschwierigkeiten, durch die Lieferkettenengpässe, die wir haben, die die Preise in die Höhe treiben. Und das wird sich irgendwann wieder normalisieren. Und auch am Anleihemarkt hat sich die Lage auch schon wieder ein bisschen beruhigt. So 1,5%, da haben sich jetzt die Renditen eingependelt. Wir waren mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter. Aber dieser starke Anstieg zu Wochenbeginn, der hat sich nicht fortgesetzt. Und das sorgt doch für ein bisschen Entspannung. Und ich glaube ja, dass das vierte Quartal, was ja dann morgen beginnt, außergewöhnlich gut wird. Weil tatsächlich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Skepsis ist groß am Markt. Viele Leute haben Angst vor einer Korrektur. Und diese Angst ist der perfekte Nährboden für steigende Kurse. Und es sind viele an der Seitenlinie. Und die werden dann, wenn der Markt wieder anzieht, doch Eile haben, da mit dabei sein zu wollen oder sogar zu müssen.
Jetzt schauen wir mal drauf, was du angesprochen hast, dass der September ja als schlechter Börsenmonat gilt. Und anscheinend kann man das auch geschichtlich beweisen.
Genau, das ist jetzt, da haben wir ja gerade den S&P genommen, weil diese Statistik ist auch auf den S&P 500 gerechnet. Das ist ja eigentlich so der Index, weil er eben 500 Werte umfasst, weil er eben nicht nur Old Economy oder New Economy, sondern beides hat, also auch Technologie. Und das hier sind die Monate, die statistischen Werte, die durchschnittlichen Zuwächse oder Abschläge seit 1928, also auch sehr, sehr lange zurück. Es gibt auch diese Grafiken sehr kurzfristig, die sind dann, sehen ja ein bisschen anders aus. Aber hier ganz gut zu erkennen, welches der schlechteste Monat ist, da muss man nicht lange suchen. Das ist der September mit durchschnittlich minus 1%. Es gibt ohnehin nur 3 Monate, die im Minus sind. Das ist noch der Februar ganz knapp und der Mai ganz knapp im Minus. Und interessanterweise sind die Sommermonate sehr gut. Also dieser Spruch, sell in May, go away. Wenn man jetzt hier weggeht, dann verpasst man so 3 wirklich gute Monate. Aber, und so geht es ja weiter, sell in May and go away.
But remember to come back in September.
Genau. Darum ist der September eigentlich, wenn man sich das anschaut, ein guter Monat zum Investieren, weil die Kurse eben runterkommen. Und dann kann man nämlich den Oktober, den November und vor allem den Dezember und dann auch den Januar als Top-Börsenmonate genießen.
Dann schauen wir mal, ob es auch tatsächlich so läuft, das vierte Quartal ähnlich deutliche Zuwächse verzeichnen wird, wie jetzt eben historisch gesehen im historischen Kontext. Jetzt schauen
wir mal, wie war es im letzten Jahr? Da sehen wir noch. Da lief es schon ganz gut. Also ich glaube, wir kriegen eine richtig schöne Jahresendrallye. Weil auch niemand damit rechnet, außer mir. Vielleicht gibt es noch jemanden. Vielleicht gibt es jemanden bei Ihnen, von Ihnen, der damit rechnet.
Gerne mal in die Kommentare posten. Wer deine Meinung teilt, kann sich da mal outen quasi. Wir schauen mal auf Einzelwerte. Auch da ist natürlich die Meinung immer, gehen die Meinungen auseinander, gerade was Tesla angeht. Beide kennen wir im Grunde. Gibt es Neues aktuell bei Tesla?
Ja, es gibt immer was Neues. Also jetzt stehen im Fokus die Auslieferungszahlen, die immer Anfang des Monats kommen. Also morgen beginnt der Monat. Morgen ist Freitag, da werden sie wohl nicht mehr kommen, wahrscheinlich dann am Montag. Die Zahlen vom dritten Quartal erwartet werden, so 220.000 Autos. Es gibt auch Optimisten wie Wedbush, die sagen, über 230.000 werden es. Das ist schwierig zu sagen, man ist ja immer im letzten Monat ganz hart dabei, noch die Auslieferung zu schaffen. Und Tesla hat natürlich auch Probleme, teilweise mit Chips, die zu besorgen. Insoweit ist da alles möglich. Auf jeden Fall ist sicher, dass es ein Rekordquartal wird. Und man darf gespannt sein. Dann gibt es noch die Nachricht, dass auch einige Leute Aktien verkauft haben. ARK Invest, also die gute Cathie Wood, hat Aktien verkauft im Gegenwert von $260 Millionen in den letzten Tagen. Und da haben doch einige gemutmaßt, die ist nicht mehr so überzeugt von Tesla. Vielleicht hat sie auch Angst, dass die Zahlen schlecht werden. Deswegen diese Verkäufe. Das ist natürlich Quatsch. Casey Wood verkauft öfter mal auch gerade Tesla-Aktien. Und ich habe es ja gerade gesagt, wir haben es auch gesehen, die Aktie hat sich sehr gut gehalten, ist sogar gestiegen im schwachen Umfeld. Das hat zur Folge gehabt, dass der prozentuale Anteil in den Fonds von Casey Wood, in den ARK-Fonds, gestiegen ist, logischerweise. Und jetzt sieht man hier mal, wie es aktuell aussieht. Also das sind jetzt alle Fonds von Casey Wood. Tesla ist die größte Position in allen Fonds. Die hat, glaube ich, mittlerweile 5 verschiedene. Insgesamt eine Gewichtung von 7,2%. In einigen Fonds ist Tesla gar nicht mit dabei. In den 3 Fonds, wo Tesla mit dabei ist, liegt die Gewichtung zwischen 10% und 11%. Die nächstgrößere Aktie ist dann immer bei 5%. Also das absolute Schwergewicht immer noch. Und wenn man mal schaut, wir haben jetzt insgesamt einen Gegenwert von... Wo ist es denn? Ach, haben wir gar nicht mehr mit dabei. Es sind noch 2,8 Milliarden Dollar, die Casey Wood an Tesla hält. Verkauft hat sie 260 Millionen. Das sind so ungefähr 8,5% der Position. Das ist nicht wenig, aber es ist, wie gesagt, eine Anpassung auf die erfolgten Kurssteigerungen. Vielleicht gehen wir mal ganz kurz zurück. Das ist nämlich ganz spannend, was da noch so alles steht. Hier sieht man übrigens den Anteil, den Casey Wood oder die ARK Invest an Tesla gehält. Das sind nämlich 0,36% des Firmenwerts von Tesla. Bei der zweiten Position, Teller Dog Health, sind es übrigens 9,5%. Und diese Position insgesamt ist mit 5% in den Fonds gewichtet. Coinbase ist auf Platz 3, dann Unity Technologies und auf Platz 5 Square. Hat man es mal auf einen Blick, was die Casey Wood so in ihren Fonds hat.
Eben, die ist ja viel diskutiert in den letzten Wochen und Monaten gewesen. Und da sieht man mal einen schönen Überblick, dass eben nicht nur auf Tesla setzt, wussten wir, aber was da noch...
Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht so, dass sie vor irgendwas Angst hat. Ich meine, man wird nicht seine Meinung, die man über viele Jahre hat, ändern kurzfristig und deswegen irgendwelche Aktien verkaufen.
Gut, dem hast du jetzt widersprochen, hast das Ganze ein bisschen aufgeklärt sozusagen. Wir schauen mal auf Volkswagen. Da hast du uns diverse Grafiken mitgebracht, die sich um die E-Mobilität in China drehen und man sieht dann gleich, dass Volkswagen da gar nicht so eine große Rolle spielt.
Ja, das ist ganz interessant. Es gab ja jetzt unheimlich viele Grafiken auch, die aus denen hervorgeht, dass Tesla, dass Volkswagen auf den Spuren von Tesla ist, mit den Verkaufszahlen gleich auf oder sogar schon besser. Aber, und jetzt kommt das große Aber, der wichtigste Automarkt der Welt ist nach wie vor China. Und da wird sich in den nächsten Jahren auch nicht so viel ändern, auch wenn in China wir mittlerweile 3 Jahre lang rückläufige Absatzzahlen bei Autos hatten. Aber der Markt ist halt immer noch riesengroß. Und China hat jetzt, und das sieht man hier ganz schön, im Bereich Elektromobilität brutal sich entwickelt. Wir haben jetzt hier die Jahre 16 bis 20, da ist der Elektroautoanteil leicht gestiegen von 5,4%. In diesem Jahr liegen wir aktuell bei gut 12%, im August waren es 15% und wahrscheinlich wird das Jahr insgesamt auch so bei 15% liegen. Also nahezu verdreifacht. Ja. Und das ist jetzt eben keine Marktnische mehr und da muss man jetzt dabei sein. Und gerade Volkswagen muss dabei sein, denn Volkswagen verkauft 40% oder über 40% seiner Autos in China. Und zwar der ganzen Volkswagen-Gruppe. Und jetzt schaut man mal, wo steht der Volkswagen bei Elektroautos in China? Und da sieht man hier, das sind die größten Hersteller im August, nee, Januar bis August 2021 muss das übrigens heißen. Platz 1 ist SGMW, das ist ein Joint Venture von General Motors mit 2 chinesischen Firmen. Die haben einen Marktanteil von 17%. Auf Platz 2 kommt dann BYD, Marktanteil 16%. Das ist der Marktanteil bei Elektroautos. Auf Platz 3 Tesla mit 10%, dann SAIC aus China 6%, Great Wall auch aus China 5% und Volkswagen schafft gerade mal 4%. Also wir haben bei Verbrennern 40% und müssen ja eigentlich, um den Marktanteil zu halten, bei Elektroautos auch bei 40% liegen.
Sind aber bei 4. Fehlen noch 36.
Da fehlen noch 36, also sie müssten quasi doppelt so gut werden wie der erste. Und wenn jetzt dieser Anteil, und der wird im nächsten Jahr nochmal wahrscheinlich in Richtung 25% gehen, mehr wächst, dann ist Volkswagen doch ganz schön unter Druck und da was zu machen. Und hier sieht man auch, dass BYD und Tesla eigentlich gut im Rennen sind.
Genau, da sind wir nochmal die einzelnen.
Genau, Fahrzeuge. Die einzelnen Autos, auch ganz interessant. Diese SGMW verkaufen vor allen Dingen den Wuling Mini, den zeige ich gleich nochmal, weil das ist wirklich ein sehr interessantes Auto. Man sieht, wie sich dieses Auto verkauft, über 40.000 Mal innerhalb eines Monats, da ist er.
Was an den Kosten liegt für das Auto
ja, wahrscheinlich. Ja, gibt es ab 4.500 Euro. Reichweite ist, glaube ich, so knapp 100 Kilometer, aber für die Stadt reicht's. Und Das Auto ist wirklich kleiner, als man denkt, weil das sind ja Chinesen, die jetzt auch nicht sonderlich groß sind, offensichtlich. Also ich glaube, das ist ungefähr ja, so die Höhe.
Okay. Liegt halt.
Knapp 2 Meter lang, also auch ungefähr von mir bis zu dir.
Wir könnten es mal ins Studio stellen.
Ja, man könnte den hier reinstellen, ja. Okay. Aber kommt eben gut an, wie man sieht, sehr gut sogar. Und da sieht man dann auf Platz 2, weit abgeschlagen von BYD, der Kin Plus, ein Hybridmodell. Übrigens, die dick gedruckten, das sind reine Elektroautos. Also, und das nicht dick gedruckte sind Hybride. Also, es sind schon mehr Elektroautos, die sich in China verkaufen. Platz 3 dann das Model Y. Und auch hier sieht man kein einziges Modell von VW dabei. Das Beste ist im Moment der ID4. Der kommt dann irgendwo auf Platz 15 oder 16 mit 4.000 Verkauften. Also, da muss VW sich schon strecken und hier sieht man auch nochmal kurz zurück, immer gerade, wenn ich noch was sage, dass BYD immerhin mit 1, 2, 3, 4 Modellen in den Top 10 ist und Tesla ja mit einem, aber das, man hat ja auch nicht so viele Modelle.
Das stimmt, da hat BYD schon mehr im Angebot. Wir können, also das willst du zur Volkswagen-Aktie nochmal kurz was sagen?
Ja, die Aktie, gut, es gab diesen Hype zu Jahresbeginn, seitdem, ich will mal sagen, hat die Realität die Aktie ein bisschen wieder eingeholt. Und man profitiert natürlich wie alle Autohersteller von dieser Sonderkonjunktur, die wir jetzt quasi in der Post-Corona-Ära, wir haben immer noch Corona, aber es war ja im letzten Jahr sehr schwierig und jetzt wurde in diesem Jahr vieles nachgeholt. Das überblendet so ein bisschen diese Schwäche im E-Automarkt. Wir hatten ja jetzt die Story, dass Ford massiv investiert, Volkswagen massiv investiert, unheimlich stark schon länger. Das machen die aber nicht, weil sie das unbedingt wollen, sondern auch, weil sie es müssen. Also Volkswagen will auch, aber man muss es machen, um eben nicht Marktanteile zu verlieren, weil der Umstieg zur Elektromobilität geht doch schneller als gedacht. Niemand hätte erwartet, dass wir in China auf einmal bei 15% schon dieses Jahr sind. Das hätte man gedacht, so 23, 24 und ich glaube 25, dann ist jedes zweite Auto in China elektrisch und dann muss man schon da ja, Gas geben oder Strom, besser gesagt.
Ja, richtig. Wie bei dir schauen wir auch noch auf den Chart. Man hat natürlich die Problematik, dass man auch ein bisschen leidet, wie alle China-Aktien, aber im Vergleich zu anderen Werten hat man sich ganz
passabel noch entwickelt. Also für eine China-Aktie, ich weiß es nicht genau, wenn ich eine China-Aktie nehme, seit Jahresbeginn, die Aktie ist immer noch satt im Plus, wo ist der Jahresbeginn da? Ja, immer noch, da gibt es nicht viele und das liegt noch einmal daran, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, dass die Repressionen oder die Einschränkungen oder die Beschränkungen für viele Branchen gelten, aber eben nicht für den Autobereich. Elektroautos werden in China nach wie vor gefördert und BYD wird auch Autos exportieren, hat die ersten Autos ja nach Norwegen schon gebracht. Australien ist der nächste Markt, der kommt und irgendwann werden wir in Deutschland auch Elektroautos von BYD kaufen können und das wird sicherlich auch gefördert von der chinesischen Regierung. Insoweit gibt es hier keine Probleme. Natürlich, was so ein bisschen fehlt in dem Umfeld ist, ja, sind steigende Kurse. Das ist natürlich auch unheimlich schwierig, wenn ein ganzer Markt so unter Feuer ist, sich dagegen zu stemmen. Aber das ist eine Frage der Zeit. Und ja, wie bei BYD so oft, man muss auch mal mit einer Konsolidierung leben. Das hat die Aktie jetzt. Das ist auch ganz gesund. Das hatten wir hier schon mal im Sommer. Und ja, das wird irgendwann wird die Aktie ihren Weg fortsetzen.
Das ist ein gutes Stichwort für den nächsten Wert. Warte, ja. Irgendwann wird es vielleicht dann auch
aufwärts gehen. Gut, sieht es nicht ganz so gut aus, aber auch hier hat sich die Aktie stabilisiert. Wir hatten jetzt ja wirklich auch eine Technologieschwäche und Warta ist ja ein Technologiekonzern. Es ändert sich überhaupt nichts an dem absolut guten Umfeld. Ich sage es nochmal, wir haben durch diese sprunghaft steigenden Elektroauto-Verkaufszahlen, und zwar nicht nur in China, auch in Europa, Amerika hängt so ein bisschen hinterher, und durch diese vielen Batteriefabrikankündigungen, da ist dieser Markt natürlich wirklich super heiß. Und es wird so sein, dass, ich will nicht sagen, jeder, der Batterien macht, zu irgendwas wird. Aber gerade die Firmen, die technologisch gute Produkte haben, und das hat Warta definitiv, also eine der besten Batterien von den Leistungsdaten, da wird noch was draus werden. Da bin ich davon überzeugt, das kann morgen passieren oder auch nächste Woche erst. Ich habe übrigens gerade über Warta geschrieben. Wir machen ja eine Sonderausgabe vom Aktionär, 25 Jahre und da mussten wir eine Aktie raussuchen, die
für die nächsten
25 Jahre. Und ich habe dann einfach mal Warta genommen. Ist natürlich schwierig, 25 Jahre ist wirklich ein bisschen lang. Also so 5 Jahre oder 10 Jahre kann man immer noch überschauen, aber 25. Ich glaube, mein Kurs für Warta für in 25 Jahren ist irgendwas mit 4.170. Ich habe einfach gedacht, dass Warta in 25 Jahren wird die Batterie sicherlich ja, ich glaube, Batteriekonzerne werden Ölkonzerne sogar ablösen, von der Bedeutung her. Genauso wie Solarkonzerne, Windfirmen. Und da wird es einige große, wirklich große Firmen geben mit Bewertung von 100 Milliarden und mehr. Und wenn es gut läuft, ist Warta mit dabei. Börsenwert 100 Milliarden, da sind wir ungefähr 20 Mal so hoch wie jetzt. Na, nee, sind nicht 4.000, sind um 3.000 oder sowas. Ich weiß gar nicht mehr. 3.000, 4.000 ist eigentlich auch egal.
Ja, so weit in der Zukunft. Aber
also nochmal, meine aktuellen Kursziele nach wie vor, glaube ich, dieses Jahr mit 200, das könnte ein bisschen knapp werden. Das Jahr ist ja nicht mehr so lang, aber zumindest, dass wir die 160 nochmal sehen, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Kursziele für 12 Monate sind immer noch 260 und mein Kursziel für 2025 sind immer noch 1.000 Euro. So, da ändert sich auch nichts dran.
Da ändert sich nichts und das ist jetzt auch nicht so weit in der Zukunft für die 25 Jahre.
Und unter 120 ist die Aktie ein Geschenk. Ich mache es jetzt mal Folgendes, wenn die Aktie nicht mehr, also wenn, solange sie unter 120 ist, werde ich nicht mehr drüber sprechen, erst wieder, wenn sie über 120 ist.
Oh, so. Das haben wir uns jetzt gemerkt.
Dass Leute nicht so gelangweilt werden, immer wieder warte. Also jetzt lassen wir die Aktie erstmal steigen und dann bei 120 rede ich wieder drüber.
Gut, das fehlt jetzt auch nicht allzu viel bis 120.
Ja, das stimmt. Ja, aber wir sind jetzt immerhin schon 2 Wochen drunter.
Ja, okay.
Also ja, fast 2 Wochen.
Gut, dann schauen wir mal, ob wir nächsten Dienstag hier mit oder ohne Warta stehen.
Ja.
Unterdessen schauen wir auf Millennial Lithium. Ich habe ja jetzt vor dieser Woche 2 Wochen Urlaub gehabt. Ich habe gar nicht mitbekommen, Übernahmegeschichte rund um Millennial. Was gab es da?
Ja, Neues? Es gab ja ein Angebot erst von Ganfeng Lithium für Millennial. Dann hat CATL, der Batteriekonzern aus China, das Gebot überboten. Und dann hat man gewartet, was jetzt Ganfeng macht, ob die nochmal drüber gehen. Und jetzt kam raus, ich glaube, gestern kam die Entscheidung, machen sie nicht. Das Angebot von CATL ist jetzt also gültig und das wird so auch durchgehen. CATL wird 3,85 Dollar kanadische Dollar zahlen. Das sind ungefähr 2,60 Euro pro Aktie. Man zahlt in Cash. Das kann jetzt sich noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate hinziehen, bis diese Übernahme durchgeführt wird. Deswegen ist die Aktie jetzt auch nicht direkt bei 2,60, sondern ein bisschen runter. Und jetzt wird die Aktie sich auf diesem Niveau ungefähr halten. Das wird dann so aussehen wie hier. So um die 2,50 Euro wahrscheinlich und dann kann man jetzt entweder abwarten, bis man das Geld auf sein Konto bekommt durch die Übernahme von CATL. Wie gesagt, das kann auch durchaus bis Jahresende dauern, es zieht sich meistens doch ziemlich lange hin. Oder aber man sagt, hey, ich verzichte auf die letzten Cent und verkaufe die Aktie und suche mir was Neues. In meinem Report habe ich jetzt auch wieder eine neue Lithium-Aktie. Neben Standard und Millennial auch eine Explorationsaktie, die ich ganz spannend finde. Vielleicht stelle ich die irgendwann auch mal hier vor, aber im Moment noch exklusiv für meine Reportleser. Aber die Story ist jetzt, ja, sie ist praktisch vorbei. Der Deal wird ziemlich sicher durchgehen und ja, dann entweder man bekommt dann halt Aktien von CATL. Man bekommt das Geld von CATL, nicht die Aktien. So, die zahlen ja in bar. Oder aber man geht halt jetzt raus mit einem kleinen Abschlag zum Übernahmepreis und sucht sich was Neues.
Das kann man natürlich auch, statt auf Einzelwerte zu setzen, auf einen Index setzen. Sehen wir auch gleich noch, wie das mit dem Zertifikat funktioniert. Erstmal zum Index an sich, den habt ihr aufgelegt, den E-Mobilität-Batterie-Index in diesem Fall jetzt hier. Wir sehen auch gleich noch, was alles drin ist, aber erstmal kurz vielleicht zur Entwicklung.
Genau, jetzt sieht man hier nur das letzte Jahr, aber selbst das ist relativ gut gelaufen, also sogar sehr gut, muss man sagen. Der Index hat sich ja nicht verdoppelt, aber fast und ist auch... Das hier war der Rekordstand erst im Sommer erreicht. Sie sind auch nicht weit davon entfernt. Also eine tolle Entwicklung. Und der Index ist aufgelegt worden im Sommer 2019 mit 100. Jetzt sind wir bei 420, also mehr als vervierfacht innerhalb von gut 2 Jahren. Und das ist doch ganz gut. Und das ohne Hebel, also wirklich der reine Index, den man übrigens so den Index selber nicht kaufen kann, aber ein Zertifikat darauf.
Bevor wir auf das blicken, noch mal kurz jetzt, was sich in dem Index überhaupt befindet. Das sehen wir jetzt gleich eingeblendet. 7 Werte sind es, glaube ich.
Ja, 7. Sind es 7? Nee, weiß ich gar nicht.
4 sind es gleich, hoffentlich, ja.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8.
8 sind es. Es waren mal 10, 2 sind mittlerweile nicht mehr dabei. Aber hier sieht man mal, also die Werte, klar, sind weitestgehend bekannt. Nach der Gewichtung sortiert Tesla das größte Gewicht, weil Tesla seit 2019 am stärksten gestiegen ist. Zu Anfang waren alle Werte gleichgewichtet. Und ja, je nachdem, wie sich die Aktien entwickelt haben, verschieben sich die Gewichtung. Tesla wäre sogar noch stärker gewichtet, aber es wird, ich glaube, einmal im Quartal geschaut, wie die Gewichtungen sind. Und wenn eine Aktie über 25% hat, dann wird das Ganze wieder egalisiert, also ein Cap drauf gemacht. Und dieses Übergewicht wird dann auf die anderen verteilt. Also 25 ist Maximum, jetzt sind wir leicht drüber, das wird also bald wieder angepasst. Das ist übrigens genau das, was bei ARK Invest auch passiert. Tesla durch den Kursanstieg kriegt so ein hohes Gewicht und um das wieder zu nivellieren, wird eben ein Teil verkauft und auf die anderen aufgeteilt. hier passiert das automatisch, Casey muss es halt
macht's
aktiv machen. Ja. Und dann heißt es, also Aktien. Okay, Platz 2 wie bei die, 16%, dann Albemarle, ein Lithiumproduzent mit 12% Gewicht, Warta auch mit 12% Gewicht. Übrigens, Warta 2019 war ja noch gar nicht klar, dass sie Elektroauto-Batterien machen, aber ich habe sie trotzdem schon mit reingenommen und das ist ja jetzt auch so. Dann sehen wir die Werte, die nicht so gut gelaufen sind. Relativ Samsung ist mit 10% gewichtet, Samsung SDI besser gesagt, Livent der Lithiumproduzent und noch ein Lithiumproduzent, SQM. Und die schwächste Aktie von allen ist LG Chem, ein Batterieproduzent aus Korea, der ja wirklich zwar auch gestiegen ist, aber vergleichsweise wenig, aber kann ja noch kommen. Eine tolle Kombination, wie ich finde, Autohersteller, Batteriehersteller. Und Lithiumproduzenten, alles mit dabei.
Der Chart zeigt ja, dass es gut gelaufen ist, wenn wir diesen Index jetzt vergleichen mit einem zweiten Index, der auch im Sommer 2019 vom Aktionär ins Leben gerufen wurde, den Wasserstoffindex, E-Mobilität-Wasserstoffindex. Ja. Dann sehen wir die Entwicklung jetzt auf Jahressicht.
Genau, das ist jetzt seit Auflegung ist mittlerweile auch der Batterieindex besser, aber das ist jetzt die Entwicklung der letzten 12 Monate und da sieht man, wer jetzt vor 12 Monaten in den Wasserstoffindex investiert hat. Liegt jetzt bei +36%, was auch nicht schlecht ist, aber der Batterieindex ist mit 76% eben mehr als doppelt so gut gelaufen. Man sieht es eigentlich ganz schön, wir hatten ja diesen Hype zum Jahresende bei Wasserstoff, der hat dann den Index auch kräftig in die Höhe getrieben, Batterieaktien sind auch gut gelaufen. Dann kam die Korrekturphase, da sind die Wasserstoffaktien stark gefallen, die Batterieaktien weniger stark und das Entscheidende ist eigentlich jetzt, und das habe ich immer gesagt, Wasserstoff ist doch mehr ein Hype, doch mehr weniger reales Wachstum. Und da wird es dann schwer, sich wieder zu erholen. Und tatsächlich, Wasserstoff ist eigentlich unten liegen geblieben, mehr oder weniger, während die Batterieaktien oder Batterielithium sich dann doch wieder erholt haben. Und ja, nahe Rekordständen sind. Und da sind wir bei Wasserstoff doch ziemlich weit von entfernt, weil so ein Hype-Hoch wieder zu erreichen, ist halt unheimlich schwer. Das dauert meistens sehr, sehr lange.
Jetzt sind bestimmt der ein oder andere Zuschauer neugierig geworden, wie man denn jetzt auch davon profitieren kann. Dafür gibt es Zertifikate. Eins sehen wir jetzt eingeblendet.
Genau, das gibt es noch nicht so lange, weil das ist nämlich ein Zertifikat ohne Hebel. Das ist neu. Das Gute ist, dass man dafür keine besonderen Kenntnisse braucht und auch keine besonderen Risikoklasseneinstufungen bei seiner Bank, sondern man kann einfach 1:1 das Zertifikat laufen. Das läuft genauso wie der Index. Man sieht es auch, das ist ziemlich genau der Index geteilt durch 10. Also wir waren ja bei 420, das kostet halt 42 Euro. Die WKN ist DA0, AAU und da kann man quasi den Index 1:1 als Zertifikat kaufen. Oder okay. Besser gesagt 1:10.
Hm? Ja, stimmt, 1:10. Gut, dann also diese Thematik mal hinter uns. Schauen noch auf zwei Werte zum Schluss. Erstmal auf BioNTech, wo es auch gefühlt jeden Tag Neuigkeiten gibt. Mal positivere, mal nicht so positive, aber es fällt sich mal ein bisschen gefühlt die Waage der Chart. Gut, der hat halt Duft abgelassen.
Ja, witzig. Ich habe heute ein Statement von BioNTech gelesen. Die Überschrift war, Corona wird uns noch lange begleiten. Das ist überraschend, dass das ausgerechnet BioNTech sagt.
Wobei sie auch, glaube ich, gesagt haben, dass man irgendwie damit, dass man es überwinden kann. Ich habe sogar
es wird beherrschbar
wird, genau.
Ja, womit wird es beherrschbar? Natürlich mit Impfen.
Impfstoff und
ja, also klar sagt man das. Übrigens, ich werde mich heute auch impfen lassen, habe ich mir überlegt. Ja, mit BioNTech. Nachher.
Heute noch, okay.
Ja, heute noch. Ja, das 3G, irgendwann muss man ja mal, man kann sie nicht immer testen lassen.
Ja. Du warst ja genesen, aber das läuft auch
nicht. Genau, dafür brauche ich jetzt nur eine Impfung. Ja. Verdient mir und denkt nicht ganz so viel Geld an mir, sondern die Hälfte nur. Die Aktie sieht allerdings nicht so gut aus. Ihr habt es ja gesagt, das hier war natürlich schon unangenehm, als wir da Anfang der Woche unter diese Unterstützung gerutscht sind. Und der nächste Halt, der ist dann so im Bereich halt tatsächlich 220, $200. Und da könnte es schon nochmal hingehen. Wie gesagt, die Aktie ist schwer einzuschätzen. Ich würde jetzt im Moment mal gar nichts machen.
Okay, schon. Würdest du bei Neva was tun? Da gab es ja eher gemischte
auch. Ja, aber wenn ich in dem Bereich Impfstoff was machen würde, dann eher bei den Firmen, die von der Entwicklung her noch nicht so weit sind, wo entsprechend auch oder analog das Potenzial das größere ist, aber natürlich auch das Risiko. BioNTech, die Erfolgsstory ist klar. Da ist jetzt nur die Frage, wie viel sie quasi rauspressen können aus ihrem Impfstoff, wen sie noch alles impfen wollen und wie oft. Während hier noch das Potenzial ist, man hat den Impfstoff ja erst in der Entwicklung, ob er überhaupt zugelassen wird und wenn ja, wie er dann am Markt ankommt. Und das ist natürlich dann wiederum auch eine Gefahr für die anderen Anbieter. Es kommen ja auch neue Impfstoffe auf den Markt und das könnte einer werden, eben eine neue Technologie oder besser gesagt eine alte Technologie, nicht das mRNA, sondern als Totimpfstoff. Spannende Story und wie gesagt, hier macht es schon mal Sinn oder kann man mal ein bisschen Spielgeld darauf spekulieren, dass die Zulassung gelingt, dass man Aufträge bekommt und dann haben wir die Aktie ruckzuck wieder da oben oder vielleicht sogar noch höher.
Was hier immer ein bisschen untergeht, die haben auch positive Studiendaten zu einem Borreliose-Impfstoff
vorgelegt. Genau, absolut. Der ist ziemlich genauso weit und das ist natürlich auch ein recht großer Markt. Man hat ja noch andere Impfstoffe, die noch ein bisschen weiter zurück sind. Also das ist kein One-Hit-Wonder, ist BioNTech übrigens auch nicht. Die haben auch noch andere Impfstoffe in der Forschung und so weit. Wobei Valneva doch ein bisschen breiter aufgestellt ist noch als BioNTech. BioNTech ist natürlich sehr fokussiert auf Covid.
Gut, dann war es das für heute, Alfred. Alles Gute für die Impfung.
Ja, danke.
Wir sehen uns nächste Woche wieder.
Hoffentlich.
Ja, bestimmt. Auch danke euch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.